Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ja, auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Bibelstunde heute. Schön, dass Sie da sind. Ich bete noch zum Anfang. Und Herr, wir haben dich schon gelobt, dir gedankt, dass du ein Fels bist und dass wir uns auf diesen Felsen stellen dürfen. Danke, Herr, dass das gilt, dass das auch in der vergangenen Woche gegolten hat, dass wir das auch in die neue Woche so mitnehmen dürfen. Danke, dass du auch jetzt in unserer Mitte bist. Du weißt auch, was wir mitgebracht haben an Freud und Leid. Wir möchten es jetzt vor dir ablegen, möchten offen sein für dein Wort, für dein ganz persönliches Reden zu uns. Öffne du uns die Ohren, die Herzen und segne uns das Reden und das Hören. Amen. Ich möchte heute mit Ihnen gern einen Abschnitt aus dem Alten Testament anschauen. Eigentlich ist ein ganzer Lebensabschnitt eines Mannes, dessen Leben mich immer wieder neu anspricht. Ich denke an Mose. Durch Josef hatte ja Gott einst die Großfamilie Jakobs nach Ägypten geführt. Rund 300 Jahre sind inzwischen vergangen. Aus dem ersten Buch Mose wissen wir, wie angesehen und wie beliebt Josef damals auch beim ägyptischen Herrscher war und auch beim Volk. Inzwischen hatten sich die Zeiten geändert. Josef und seine Familie waren gestorben. In Ägypten herrschte inzwischen ein neuer Pharao, der nichts mehr von Josef wusste. Und das hebräische Volk. Es hatte sich inzwischen sehr zahlreich vermehrt und Pharao hatte Angst, dass sie sich mit seinen Feinden verbinden würden. Und deshalb beschließt er, das Volk zu plagen und durch harte Fronarbeit zu unterdrücken. Aber diese äußeren Maßnahmen genügten ihm nicht. Die hebräischen Hebammen werden angewiesen: Wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so sät auf der Stelle nach. Ist es ein Sohn, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Und in diese schwierige, notvolle Zeit wird Mose hineingeboren. Seine Eltern verstecken ihn zunächst 3 Monate bei sich. Dann sind sie mit ihren eigenen Mitteln und Möglichkeiten am Ende. Im Vertrauen auf Gott setzen sie ihren kleinen Säugling in eine Arche ins Schilfmeer des Nil. Menschlich betrachtet könnte man dieses Tun als töricht ansehen. Aber Gott gebraucht Menschen und Gott gibt Menschen Hilfe und Rettung, die ihm vertrauen. Er handelt für solche Menschen. Und so ist die Tochter des Pharao, die das weinende Kind entdeckt und mit ihm Erbarmen hat. Auf wunderbare Weise führt Gott Mose für 3 Jahre zurück in sein Elternhaus. Und dort wird er von der eigenen Mutter ernährt und im Glauben der Väter erzogen, bis die Eltern ihn mit circa 3 Jahren endgültig aus der Hand geben müssen. Und von nun an wächst Mose als Sohn der Tochter des Pharao in dessen Palast auf. Dort steht ihm ein unerschöpflicher Reichtum zur Verfügung, auch ein unerschöpflicher Reichtum an Bildung. Wir können uns, glaube ich, nicht schillernd genug vorstellen, was für ein reiches, kulturell hochstehendes Land Ägypten zur Zeit Moses war. Mose wird in aller Weisheit Ägyptens erzogen und unterrichtet und er erfährt eine Erziehung, die ihm die führendsten Stellen im Staat öffneten. Eines Tages, Mose ist inzwischen 40, geht er hinaus und nimmt wahr, unter welchen Lasten seine hebräischen Brüder zu leiden haben. Und wie ein ägyptischer Aufseher einen seiner Brüder schlägt. Moses Herz ist darüber erregt. Er meint, eingreifen zu müssen. Er meint, dass Gott seinen hebräischen Brüdern durch seine Hand Rettung bringen würde und tötet den Ägypter und verscharrt ihn danach heimlich im Sand. Seine Tat kommt vor den Pharao. Der denkt, ihn umzubringen. Mose muss fliehen. Er flieht nach Midian und findet dort gastliche Aufnahme im Haus des Priesters Reguel. Und so wird aus dem ehemals angesehenen, gebildeten Sohn der Tochter des Pharao mit der Zeit oder in der nächsten Zeit, in der Folgezeit, ein unbekannter ägyptischer Mann. Aber Gott lässt Mose nicht los. 40 Jahre nimmt er Mose beiseite, um ihm in dieser Zeit wichtige Dinge zu lehren. Und um diesen Abschnitt seines Lebens soll es heute gehen. Gott begnügt sich nicht mit einem Schnellkurs für den Mose. Er nimmt sich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten ungeheuer viel Zeit für ihn. Und in dieser Zeit lernt Mose erkennen, meine Bildung am Hof des Pharao, meine Ausbildung, die ich dort genossen habe, auch mein Gefühl für das Richtige, machen mich noch lange nicht zu einem Retter für mein Volk. Diese Erkenntnis muss Mose sehr ernüchtert haben. Mose, er war ein Mann, von dem wir in der Apostelgeschichte lesen, dass er mächtig war in Wort und Tat. Er wird nun 40 Jahre lang Schafhirte. 40 Jahre lang wird er in der Wüste, in der Abgeschiedenheit der Wüste, von Gott für seine Aufgabe vorbereitet, künftig der Führer seines Volkes zu sein. Oberflächlich, menschlich betrachtet, könnte man diese Zeit als eine vergeudete Zeit ansehen. Gott sieht es anders. Er lässt sich die besten Mannesjahre Moses kosten, ihn für seinen künftigen Auftrag zuzubereiten. 40 Jahre. Und dann konnte er ihm sagen, und ich zitiere hier Meyer Thomas, den Begründer der Fackelträger, er sagt, schau her, Mose, ich brauche keinen schönen Busch und keinen gelehrten Busch und keinen, der gut reden kann. Jeder Busch tut's, wenn nur ich in ihm bin. Wenn ich dich gebrauchen will, dann gebrauche ich dich. Das Feuer entscheidet, nicht das Gefäß. Gott legt seinen Schatz in irdene, in zerbrechliche, in schwache, in zerbrochene Gefäße. So tat er es bei einem Paulus, so tut er es auch bei uns. Bevor wir etwas für den Herrn tun können, muss er zuerst was an uns tun. Diese Lektion hat Gott bei mir schon oft wiederholen müssen. Ich vergesse nämlich immer wieder die Reihenfolge und denke, ich muss. Aber Gott hat auch mit uns viel Geduld, nicht nur mit einem Mose, und es ist gut. Wüstenzeiten, Zeiten der Einsamkeit. Bei Mose war es seine Zeit in Midian als Schafhirte seines Schwiegervaters. Unsere Wüstenzeiten sehen anders aus. Es kann die Einsamkeit einer schweren Lebensführung sein, die wir als Wüstenzeit empfinden. Es kann eine Krankheitszeit sein, eine Zeit der Trauer. eine Zeit der Arbeitslosigkeit oder das Herausgenommensein aus dem aktiven Dienst, der Eintritt in den Ruhestand. All das können wir wie als eine Wüstenzeit empfinden oder Durststrecken in der Ehe, in der Familie, in der Gemeindearbeit, am Arbeitsplatz, auch in unserem ganz persönlichen Glaubensleben. Auch von Paulus wissen wir, dass Gott ihm eine solche Wüstenzeit in sein Leben eingeordnet hat. Er verbrachte 3 Jahre nach seiner Berufung in Arabien. Er berichtet uns in seinem Galaterbrief davon, in Galater 1, Vers 15 bis 18. Oder wenn wir an der David denken, manche seiner Psalmen sind in der Wüste entstanden, zum Beispiel Psalm 63. Auch Johannes der Täufer wurde für seinen Auftrag, Wegbereiter des künftigen Messias zu sein, in der Wüste vorbereitet. In Lukas 1, Vers 80 lesen wir von ihm: Johannes aber wuchs und wurde stark im Geist und war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Dort konnte Gott ihn groß machen. Er, Jesus, sein Leben in mir muss wachsen. Ich aber muss in meinem alten, natürlichen Wesen abnehmen. Sehen wir es als Gnade an, wenn Gott uns solche Stunden und Zeiten in unserem Leben einordnet, in denen er uns beiseite nimmt, um zu unserem Herzen zu reden. Vielleicht sehen wir es nicht immer so, aber eines dürfen wir wissen: Gott macht keinen Fehler. Jede Wüste birgt auch eine Verheißung. Und in welcher Verfassung und an welchem Ort wir uns auch befinden, es gilt Gottes Zusage: Siehe, ich wirke Neues. Ich will einen Weg in der Wüste machen und Ströme in der Einöde. Jesaja 43, Vers 19. Wichtig ist, dass wir in dieser Zeit in seiner Pflege bleiben. Und darum wollen wir ihn jetzt auch in einem Lied bitten: Behalte mich in deiner Pflege. Steht in unserem Liederbuch unter der Nummer 208, die Strophen 1 und 2. Ja, das darf in einer solchen Zeit unsere Bitte sein. Behalte mich in deiner Pflege. Mose brauchte diese Zeit in Midian für sein inneres Leben. Hier hatte er Zeit, über den Gott seiner Väter und über sich nachzudenken. In der Wüste, fernab von Menschen, lenkt einen nichts und niemand ab. Mose hätte natürlich auch denken können: Jetzt ist alles aus. Mein ganzes Leben ist verpfuscht. Er hätte resignieren können, er hätte aufbegehren können. Hab denken müssen, was für Reaktionen kommen oft bei uns, kommen oft bei mir zutage, wenn ich Gottes Gedanken nicht verstehen kann, wenn ich mit seinen Wegen nicht einverstanden bin. Was berichtet uns nun die Bibel über diese Zeit bei Mose? Im Grunde sehr wenig. Ganze 8 Verse über diese 40 Jahre, die ich Ihnen jetzt lesen möchte. Und zwar stehen sie in 2. Mose 2, Vers 15 bis 22. Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Lande Midian auf und setzte sich an einen Brunnen. Aber der Priester in Midian hatte 7 Töchter, die kamen, um Wasser zu schöpfen, und füllten die Tränkrinnen, um ihres Vaters Schafe zu tränken. Da kamen die Hirten und jagten sie fort. Aber Mose machte sich auf und half ihnen und drängte ihre Schafe. Und als sie zu ihrem Vater Reguel kamen, sprach er: Warum seid ihr heute so bald wiedergekommen? Sie sprachen: Ein ägyptischer Mann rettete uns von der Hand der Hirten und schöpfte uns Wasser genug und drängte die Schafe. Er sprach zu seinen Töchtern: Wo ist er? Warum habt ihr den Mann stehen lassen? Ruft ihn her, dass er mit uns esse. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Der gab ihm seine Tochter Zippora, die gebar einen Sohn, den hieß er Gersom, denn er sprach: Ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Das Erste, was wir hören: Mose kommt an einen Brunnen. Und hier, weit weg von der Gefahr durch den pharaonischen Hof, kann er seinen Durst zunächst mal stillen und seine Gedanken wieder sammeln. Aber auch in Midian muss Mose merken, dass die Menschen einander Unrecht tun. Hirten stoßen die schwächeren Töchter des Priesters Reguel mit ihren Tieren vom Brunnen weg, als diese ihre Schafe tränken wollen. Mose sieht's, er greift ein und drängt die Schafe. Im Gegensatz zu seinem Eingreifen in Ägypten, wo sein Tun ja bei seinem Volk auf keinen Dank und auf keine Anerkennung stieß, wird hier im Haus des Priesters Reguel bekannt, dass durch Mose Hilfe geschehen ist. Diese Herzenshaltung Moses, Unterdrückten Recht zu schaffen, wird in der Folgezeit von Gott geläutert werden von allen falschen und von allen menschlichen Beimischungen. In der Wüste, in der Schule Gottes, lernt Mose zu helfen, aber nun nicht mehr wie er will, sondern wie Gott will. Das Zweite, was wir über diese Zeit erfahren: Als Reguel Mose rufen lässt und zum Essen einlädt, willigt Mose ein, bei dem Manne zu bleiben. Aus diesem Weg nach Midian, aus diesem Bleiben in Midian, aus dieser Flucht in Midian, wird schließlich ein Bleiben in Midian. Mose lernt in der Wüste einzuwilligen in Gottes Wegführung. Diesen Vers 21, den überliest man ganz leicht. Aber dieses Einwilligen, bei Reguel zu bleiben, bedeutete für Mose gleichzeitig, Schafhirte zu werden. Und zwar bei einem fremden Mann in einem fremden Land. Und das auf unbestimmte Zeit, möglicherweise für immer. Vieles, was zu seinem bisherigen Leben gehörte, musste er loslassen. Manche Annehmlichkeit, manchen Vorteil, manchen Luxus, manche Freiheiten, die er als Sohn der Tochter des Pharaos hatte. Es bedeutete für ihn, nun ganz praktisch zu vollziehen, was wir in Hebräer 11, Vers 24 von ihm lesen: Ich will nicht mehr ein Sohn der Tochter des Pharao sein. Nun fordert Gott die Einlösung, und zwar ganz praktisch im Alltag. Auch Jesus lebte dieses Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig vor dir. Dein Wille geschehe. Umgekehrt können wir auch sagen: Wenn wir uns gegen die Wege Gottes sträuben, dann werden wir in Wüstenzeiten nicht gesegnet. Wenn wir uns gegen die Wege Gottes sträuben, dann werden wir in Wüstenzeiten nicht gesegnet werden. Ein Drittes: Mose heiratete Zippora, eine Tochter Reguels. Und diese schenkt ihm einen Sohn, den nennt er Gersom, was so viel wie Fremdling bedeutet. Diese Namensgebung lässt uns einen tiefen Blick in Moses Herz tun. Ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Später würde Zipporah ihm einen weiteren Sohn gebären, den er Eliezer nennt, was so viel heißt wie: Der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen. Äußerlich können wir sagen, hat Mose eine neue Heimat gefunden. Er hat Frau und Kinder. Er hat eine angeheiratete Verwandtschaft bekommen, die ihm wohlgesonnen war. Aber in seinem Herzen blieb Mose ein Fremdling. Und seine Sehnsucht und seine Gedanken waren wie zuvor bei seinem Volk. Mehr erfahren wir über diese 40 Jahre in der Wüste nicht. Mose blieb in Midian. Das ist wie so eine Überschrift über diese 40 Jahre. Und dieses Bleiben in der Wüste, dieses Bleiben in der Schule Gottes, so lange wie Gott es für richtig und gut für Mose hielt, wurde Mose zum Segen. Er lässt sich diese Zeit dienen. Und deshalb waren diese Jahre auch keine vergeudeten Jahre für ihn. Ich habe mich noch gefragt, was lernt man eigentlich in solchen Wüstenzeiten? Was musste Mose lernen? Drei Dinge, die wir aus seiner weiteren Lebensgeschichte sehen können, möchte ich an dieser Stelle herausgreifen. Das erste: Geduld. Geduld. In Moses bisherigem Handeln zeigt sich, dass er von Natur aus ein Mann war, der schnell initiativ wurde. Das muss nichts Negatives sein. Aber vielleicht könnte man sogar sagen, dass er dazu geneigt hat, im Affekt zu handeln. Dass es ihm schwerfiel zu warten, dass es ihm schwerfiel, hier auf Gottes Hilfe zu warten und bis Gott Recht schafft. Hier in der Wüste Midian, in der Abgeschiedenheit, konnte sein Leben und sein Ungestüm zur Ruhe kommen. Wenn wir bedenken, wie viele Stunden, Tage, Wochen, Monate Mose allein mit seinen Schafen in der Wüste war. Mose hatte zwei Möglichkeiten. Er konnte aufbegehren gegen diesen Weg Gottes mit ihm, gegen die langweilige, unqualifizierte Tätigkeit für einen Mann mit seinen Fähigkeiten und seiner Vorbildung. Er konnte aufbegehren gegen diese scheinbar sinnlosen Jahre. Oder er hatte die Möglichkeit, sich von Gott zur Ruhe führen zu lassen, sich unter Gottes Willen zu beugen. Mose hat sich diese Zeit dienen lassen. Er wurde, was seine Geduld anging, später bei seinem Volk, bei der Führung seines Volkes noch oft und schwer auf die Probe gestellt. Wie oft murrten sie? Einmal fehlte ihnen das Wasser, ein anderes Mal war das Wasser bitter und ungenießbar. Dann wieder trauerten sie den Fleischtöpfen Ägyptens nach. Dann wieder schmeckte ihnen das Brot vom Himmel nicht. Und so ging es grad weiter. Meine Geduld mit ihnen wäre längst zum Ende gekommen. Auch seine Geschwister Aaron und Miriam tragen ihr Teil dazu bei, dass Moses Geduld auf die Probe gestellt wird. Ich lese aus 4. Mose 12 die Verse 1 und 2 dazu. Miriam aber und Aaron redeten wieder Mose wegen der äthiopischen Frau, die er genommen hatte. Sie sprachen nämlich: Redet denn der Herr allein durch Mose? redet er nicht auch durch uns? Und der Herr hörte es. Und wissen Sie, was im nächsten Satz dann über Mose steht? Ich glaube, da würde man nicht drauf kommen. Da heißt nämlich, Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Er war es geworden in der Schule Gottes. Und ich musste denken, was für ein Zeugnis. Was für ein Zeugnis kann Gott ihm ausstellen? Ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Ja, Mose lernte Geduld in der Wüste. Und das Zweite, was er zu lernen hatte, das war Demut. Gott musste seinem Knecht Demut lehren. Mose hat sich früher viel zugetraut. Er meinte, dass Gott seinen Brüdern durch seine Hand Rettung schaffen könnte und schaffen würde. Er hat viel auf sich gehalten, das merken wir aus diesen Versen. Er hat auch viel von sich erwartet. Wir sind manchmal Mose darin sehr ähnlich. In diesen 40 Jahren Wüstenschule bei den Schafen konnte Gott seinem Knecht Mose etwas anderes lehren, und zwar Demut. Demut ist der Mut zur Niedrigkeit. Petrus schreibt in seinem Brief, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, so wird er euch erhöhen. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Mose hat diesen Weg hinunter nach Midian bejahen gelernt. Das hat ihn demütig gemacht. Er war bereit, von den Höhen seines Lebens herabzusteigen und solange Gott es für richtig und gut fand, in der Einfachheit eines Hirtendaseins zu leben. Er war bereit, nicht eine ägyptische Prinzessin zu heiraten, sondern die Nomadin Zippora und mit ihr in einem Nomadenzelt zu leben, sich seinem Schwiegervater Reguel unterzuordnen und letztlich auch auf den mächtigsten Thron der damaligen Zeit zu verzichten. Und drittes, Stille. In der Wüste gibt es wenig, was einen ablenken könnte. Für uns heute würde es heißen, da gibt es kein Fernsehen, kein Radio, kein Internet. In der Stille der Wüste konnte Mose lernen, mit Gott zu reden, auf ihn zu hören und das Wesentliche zu erkennen. Mose kam ja aus dem Vielerlei und aus den Zerstreuungen des pharaonischen Hofes. Er kam aus dem Umgang mit viel menschlicher Weisheit. Gott musste ihn an diesen stillen, einsamen Ort führen, um ihn zuzubereiten für die große Offenbarung am Dornbusch. Mose hatte sehr viel Zeit in der Wüste, aber ich denke, er hat sie nicht vertan mit Tagträumen. Er hat sich auch nicht in Resignation fallen lassen, sondern er war und blieb im Gespräch mit Gott. Er ließ sich zu einem Mann formen, von dem es später immer wieder heißt, Mose tat, was Gott zu ihm gesagt hatte. Mose war zum Mann geworden, mit Gott, mit dem Gott reden konnte, und zwar wie ein Freund mit seinem Freund redet. Das machte die Stille vor Gott aus ihm. Auch unsere Zeiten der Stille entscheiden darüber, was Gott aus uns machen kann. Unsere Kraft wächst aus der Stille. Das ist nicht nur ein Buchtitel, sondern dahinter steht eine tiefe Wahrheit. Unsere Kraft wächst aus der Stille. Wie viel Zeit nehmen wir uns? uns von Gott dienen zu lassen, vor ihm still zu werden, dass er zu uns reden kann. Jesus fordert uns in Matthäus 6, Vers 6 auf: Geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür hinter dir zu. Das heißt, geh an einen Ort, wo du ungestört bist, wo du dich ganz Gott öffnen kannst und auf ihn hören kannst. Jesus hat auch diese Gewohnheit gehabt. Er ist immer wieder auf einen Berg gestiegen, um mit seinem Vater dort allein zu sein. Und so konnte die Wüste schließlich auch für Mose zu dem werden, was Wüstenzeiten auszeichnet, nämlich ein Ort intensiver Gottesbegegnung und ein Ort des Neuanfangs. Ich komme noch zu einem vierten Punkt. Der Ertrag dieser 40 Jahre war die Begegnung mit Gott am Dornbusch. Gott offenbart sich seinem Knecht Mose. Davon lesen wir dann im dritten Kapitel. Ich lese auch da einige Verse vor, und zwar die Verse 1 bis 3. Mose aber hütete die Schafe Reguels, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe hinten in die Wüste und kam an den Berg Gottes Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er sich umsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch ward doch nicht verzehrt. Da sprach Mose: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung besehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Da sprach er: Komm nicht näher herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verdeckte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Gott offenbarte sich nicht dem Sohn der Tochter des Pharao. Er offenbarte sich auch nicht dem klugen, selbstsicheren, weltgewandten Mose, sondern er offenbarte sich dem Knecht und Schafhirten. Gott hat sein Werk an diesem Mann tun dürfen, auch an seinem Volk. Sein Volk hatte nach 40 Jahren angefangen, nach seinem Gott zu schreien. Und davon lesen wir in den Versen 23 bis 25 im zweiten Kapitel. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und das Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott, und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah die Kinder Israel an, und Gott nahm Kenntnis davon. Ja, Gott hat sein Werk an seinem Knecht tun können. Er hat es auch an seinem Volk tun können. Ich habe mich noch gefragt, was ist der Ertrag unserer Wüstenzeiten? Vielleicht erleben Sie gerade eine solche Zeit. Oder Sie kommen aus einer solchen Zeit. Unsere Wüstenzeit darf auch für uns zu einer Zeit der Gottesbegegnung werden, wo wir ganz neu, wo er ganz neu zu uns reden kann oder uns einen Neuanfang schenken will, mit ihm selber, in der Beziehung zu einem Menschen oder auch mit einer neuen Aufgabe. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du kennst jeden von uns und weißt, in was für einem Lebensabschnitt wir uns befinden. Und vielleicht ist der eine oder andere unter uns, der in einer solchen Wüstenzeit steht. Danke, Herr, dass du mitten dabei drin bist, dass du uns in solchen Zeiten nicht allein lässt und dass du Segensabsichten mit uns hast und für uns hast. Ich möchte dir so von ganzem Herzen danken für das, was wir am Leben eines Moses sehen durften. Und danke, Herr, dass auch aus unseren Zeiten Frucht hervorgehen kann. Sei es jetzt Geduld, sei es, dass wir wieder ganz neu zur Stille und zum Gespräch mit ihr finden. Ich möchte dir einfach danken, Herr, dass wir uns dir anbefehlen dürfen. Du weißt, was gut für uns ist und du weißt auch den Zeitraum und du weißt, uns durchzubringen. Vielen Dank. Und so befehlen wir uns dir an, auch für die vor uns liegende Woche. Danke, dass du mit hineingehst.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.
Amen.